mit Gott in die Zukunft, der Ruf nach seiner Hilfe. Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Brüder und Schwestern, da werden harte Männer weich. Da fangen sie an zu schreien, da packt sie der Schreck. Das haben sie so sicher selten erlebt, dass innerhalb kurzer Zeit der stille See Genezareth Aufruhr zeigte, riesige Wellen. Ich habe das einmal im Israelland erlebt, als ich ganz gemütlich an einem Nachmittag im See badete, und dann kam dieser tückische Fallwind von den Golanhöhen, und innerhalb weniger Minuten war die Szenerie vollständig verändert und ich hatte alle Mühe, ans Ufer zu paddeln. So ging's den Jüngern damals. Und mitten hinein in ihre steigende Furcht, in ihre aufgipfelnde Angst, da kommt Jesus. Das bräuchten wir gar nicht groß weitermachen. Das ist das Evangelium. Genau das ist's. Jesus ist nicht gekommen, um einen Anstandsbesuch zu machen oder eine Besichtigungstour in dieser Welt oder Kenntnis zu nehmen, wie es dazugeht, und zu sagen: Ja, ja, ich sehe, ihr habt euch aber selber zuzuschreiben. Mitten hinein in diese ausbrechende Angst, in die Auswegslosigkeit, da kommt Jesus. Wie Jesus kommt, ist unsere erste Überschrift. Was die Jünger erleben, das ist die Wirklichkeit mitten im Gewohnten, die bedrohlichen Wellen. Da, wo man denkt, ich habe das alles in der Hand, das habe ich im Griff. Schließlich waren die meisten der Jünger, waren Fischer, die kannten den See in- und auswendig, mitten in der gewohnten Wirklichkeit, und plötzlich wird das lebensbedrohlich. Ich habe es nicht mehr im Griff. Das ist eine wichtige Erkenntnis für jeden von uns. Ich habe es nicht mehr im Griff. Wir sind ständig bedrohte Leute von allen Seiten. Ich hab's nicht im Griff. Und auch wenn ich so tue und denke für mich selber, ja, ich weiß, wie das geht. Ich habe das in der Hand. Nein, ich hab's nicht in der Hand. Ich hab's nicht in der Hand, obwohl ich bis grad noch vollständig in Ordnung war und innerhalb von 5 Minuten hört das Herz auf. Und es ist lebensbedrohlich. Aus heiterstem Himmel, ich hab's nicht im Griff. Ich hab's nicht im Griff. Ich gehe zur Routineuntersuchung zum Arzt und dann kommt er nachher mit bitter ernstem Gesicht und sagt, hören Sie, das ist todernst bei Ihnen. Ich muss Ihnen sagen, in Ihnen sitzt der Krebs. Wir müssen so schnell wie möglich operieren. Von einem Tag auf den anderen. Ich hab's nicht im Griff. Ich hab's nicht im Griff. Da bin ich noch heiter und gelassen und dann fällt das plötzlich über mich wie eine schwarze Wand und ich weiß nicht woher. Und ich versinke für Tage, manchmal für Wochen im Tal der Depression. Ich hab's nicht im Griff. Dass wir so ehrlich sind, das sind nun ganz normale Situationen. Wir könnten noch sehr viel mehr dazu aufzählen und jeder von uns weiß das. Ich hab's nicht im Griff. Und jeder von uns verdrängt's mehr oder weniger und denkt, es geht immer so weiter. So wie sich die Jünger auf eine gemütliche Fahrt über den See eingerichtet hatten, wo sie noch einmal alles schön durchdiskutieren konnten, was da an Großartigem bei der Speisung der 5000 geschehen ist. Ich hab's nicht im Griff. Auch wenn uns eingeredet wird, du kriegst aber in den Griff. Es gibt so viele Versicherungen. Und wenn du diese Versicherung abschließt oder jene, und wenn du diese Vorsorge triffst, dann hast du's im Griff. Natürlich kann ich eine Krankenversicherung abschließen mit allem Zusatz und 2 Bettzimmer und was weiß ich alles und voller Kostenersatz. Aber wann greift denn die Krankenversicherung? Nicht, wenn mir's gut geht. Da zahlen die nichts. Sondern die zahlen doch erst, wenn der Ernstfall eintritt. Dann kann ich's höchstens ein bisschen abmildern. Ich hab's nicht im Griff. Das ist ein Betrug. Da reden sie uns ein, du schließt eine gute und hohe Lebensversicherung ab und alles ist abgesichert. Ja, wann zahlt denn die Lebensversicherung, wenn du beerdigt wirst? Hast du es im Griff? Das ist Betrug, dass wir ganz nüchtern bleiben, mitten im Alltäglichen. Es bricht über uns herein. Wir sind im tiefsten gefährdete Leute. Und deshalb Jesus kommt, weil's ich nicht im Griff habe. Aber er hat's im Griff. Jesus kommt. Er ist gerade in diesen Strecken dabei. Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte nicht, dass das übel ausgeht, denn du bist bei mir. Das ist Evangelium. Mitten in den Gefährdungen unseres Lebens und gerade dann, wenn sie in unserem Leben hereinbrechen, Jesus kommt, Jesus ist da. Und er ist uns sogar in solchen Situationen am nächsten und tritt ganz nah neben uns. Er kommt auf dem Wasser, auf dem Wasser. Das ist ein deutlicher Erweis seiner göttlichen Macht und gleichzeitig ein deutliches Zeichen dessen, Jesus kommt nicht nur zu mitleiden, Er setzt sich nicht zu den Jüngern ins Boot und sagt, ja, das schaut, ist wirklich schauderhaft. Und mir wird's auch so schlecht wie euch. Aber ich bin doch wenigstens da, ich bin mit euch solidarisch. Und dann tun wir zusammen den letzten Schnapper. Jesus kommt auf dem Wasser. Er ist in der Situation da, aber er ist nicht hineingerissen. Wie singen wir es in dem Lied? Aber der Herr ist immer noch größer. Das ist eine wichtige Zusage, die uns schon in diesem äußeren Geschehen entgegentritt. Jesus kommt nicht auf dem Wasser, um die Jünger zu beeindrucken, sondern er zeigt, ich bin da, ich bin mitten in dieser Situation da, aber ich stehe drüber. Und deshalb hat er es im Griff. Deshalb. Jesus kommt nicht nur zum Mitleiden. Es wird heute so propagiert, es sei wichtig, Solidarität zu zeigen. Das ist auch wichtig. Aber darf ich es mal ganz hart sagen? Ich stand gestern am Bett eines Mannes, der wird in den nächsten Stunden wohl in die Ewigkeit gehen. Wenn ich nun am Bett stehe dort, der Intensivstation, und halte seine Hand, die ist sicher für ihn ein Stück weit tröstlich. Ist auch wichtig, das ist gut. Die Angehörigen sind schon gegangen und haben gesagt, wir halten das jetzt nicht mehr aus. Schön, wenn jemand dann ablöst und da ist und Solidarität zeigt. Reicht denn das? Reicht denn das? Nein, dass ich jetzt ohne Umschweife zeige, du, es gibt einen, der steht drüber. Und ihm das sage und ganz persönlich zuspreche, jetzt zählt nichts mehr, was in ihrem Leben bis jetzt war. Jetzt zählt nur noch das eine, dass sie sich ausrichten auf diesen Jesus. Denn der kann selbst und will in dieser letzten Strecke ihres Lebens ihre Hand greifen und sie zu sich reißen. Solidarität ist wichtig, ist schön, ist gut, ist notwendig, aber lebensrettend für Zeit und Ewigkeit ist nur dieser Jesus. Und wir haben ihn da in seinem Wort. Und dann habe ich meine Hand unter seine gelegt und habe ihm das gesagt, der Herr ist mein Hirte, das, was ihr gerade gesungen habt. Ganz langsam den Psalm besprochen und dann sind die Augen ein Stück wieder aufgegangen und hat die Hand gedrückt. Das ist ein Zugreifen, das ist viel mehr als Solidarität. Jesus kommt, um zu helfen. Jesus kommt, um seinen Namen zu verwirklichen. Jehoshua, Gott hilf. Der, der rausreißt. Der, der mitten in allem Zerstörenden Heilung und Heil wirkt. Der ist er. Er steht drüber. Als die Jünger ihn sahen, da ergriff sie Entsetzen, sie erschraken und schrien vor Furcht. Sie rechnen nicht mit Jesus in dieser Situation. Sie rechnen nicht mit ihm. Sie trauen ihm das nicht zu, dass er jetzt da hineinkommt. Sie haben Großartiges mit Jesus erlebt. Gewaltiges. Aber wenn sie selber hineinkommen in diese Nöte, ganz primitive äußere Nöte, sie rechnen nicht mit Jesus. Sie dachten, es sei ein Geist, ein Gespenst. Mit dem rechnen sie. Sie rechnen nicht mit dem wirklichen Jesus, sie rechnen mit irgendeinem Geist, der da erscheint und ihnen noch mehr Schreck einflößt oder vielleicht hilft, wer weiß. Zu was greifen Menschen in solchen Situationen nicht alles? Was tut der sogenannte moderne, aufgeklärte Mensch nicht alles, um sich in seinen schwierigen Situationen zu schützen? Da kauft er sich einen nagelneuen Mercedes. Und was macht er als erstes? Er hängt sich ein Hufeisen ran. Ich habe einmal zu einem gesagt, der mit seinem Auto vorfuhr, herrlicher Wagen und da vorne am Kühler ein Hufeisen, habe ich gesagt, haben Sie die anderen drei verloren, dann lernt ja Ihr Gaul. Nein, hat er gesagt, das Hufeisen, die Schutz, dass mir nichts passiert. Denkt mal. Der moderne Mensch, mit Jesus rechnet er nicht, aber ein Hufeisen hilft ihm. Irre. Sie befragen die Sterne. Daraus soll das abgeleitet werden. Das soll mir Wegweisung und Hilfe sein. In unserem Land nimmt das Okkulte in einem Maße zu, dass wir nur tief erschrecken können. Menschen rechnen nicht mehr mit Jesus, mit dem, was da geschrieben ist. Wir werden immer mehr zu einem entchristlichten Volk, aber zu einem tief religiösen, aber mit einer Quatschreligion. Mit einer Horoskop, Hufeisen und Armbänder und was weiß ich Religion. Dem trauen die Leute alles zu. Der frühere Außenminister hat das ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt, die ganzen Jahre meiner Amtstätigkeit hatte ich immer denselben glatten Stein in der Tasche. Und diesen Stein, den habe ich immer dann berührt, wenn es kritisch wurde. Ich bin ein tief religiöser Mensch. Aber mit dem Stein. Die Jünger rechnen nicht mit Jesus. Selbst so fromme Leute, die Jesus Tag für Tag erlebt haben und gesehen haben, was er kann. Als die Situation an sie kommt, da rechnen sie nicht mit ihm. Jesus kommt so, dass seine Kraft deutlich wird. Und er kommt mit dem angstnehmenden Wort. Das ist das Erste, was er sagt. Sogleich redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Seid getrost eigentlich vom Griechischen her. Leute, hebt den Kopf wieder hoch, Kopf hoch. Fürchtet euch nicht. Sehr. Der Geist Gottes, so wie Jesus heute unter uns und in unserem Leben gegenwärtig da ist, der Geist Gottes ist immer ein Angstlöser. So heißt er sogar, Parakletos, Tröster. Tröster. Wo uns Jesus begegnet, seine Wirklichkeit, sein Geist uns ergreift, da erfahren wir Angstlösung. Wir sind heute in einer Situation weltweiter steigender Ängste in ungeahntem Ausmaß. Wer Angst hat, der wird, so sagt man im Fachwort, manipulierbar. Mit dem kannst du im Grund machen, was du willst. Wir haben das gesehen letztes Jahr nach dem 11. September. Was ist da nicht in wenigen Wochen bei uns im Land grundsätzlich verändert worden? Alle, wo man vorher, da wären alle auf die Barrikaden gegangen und hätten Zedr und Mordio gerufen. Und dann wurde innerhalb kurzer Zeit wichtigste Gesetze geändert. Man darf jetzt abhören. Man darf praktisch den gläsernen Menschen, der Personalausweis, der wird kommen mit Fingerabdruck und allem drum und dran. Wichtigste Grundrechte wurden eingeschränkt unter dieser Überschrift der Bekämpfung des Terrors. Die Menschen hatten und haben so fürchterlich Angst, dass sie alles über sich ergehen lassen. Jetzt sage ich mal ein gewagtes Wort. Ein gewagtes Wort. Christen erkennt man heute zuerst an dem, dass sie nicht sich in diese Ängste hineinziehen lassen. Ich sage nicht, wir seien angstfrei. Das sage ich nicht. Das wäre vermessen. Aber wir lassen uns nicht hineinziehen. Genau das sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst. Ihr werdet immer wieder von diesem Strudel mit hineingerissen. Aber seid getrost. Ich bin's. Ich habe die Welt besiegt. Das ist etwas, was wir ganz neu, wir, ganz neu wieder kindlich einüben dürfen, mit meinen Ängsten zu Jesus zu kommen und ihm sie zu geben. Herr, das treibt mich um. Das treibt mich um. Das legt mir wie einen Ring um die Brust. Ich sag's dir und bitte dich, mach das wahr. Du hast überwunden, du hast gesiegt und du reißt mich daraus, du nimmst mich aus diesen Zwängen und wir werden es erleben. Darf ich so persönlich das sagen? Als ich da im April dieses Jahres, es war ein herrlicher Tag, ich habe mich sogar einige Stunden in die Sonne gelegt, wohlgefühlt, herrlich. Und innerhalb von 5 Minuten, ein bohrender Schmerz, ich hab's nicht geglaubt. Ich hab gedacht, du spinnst, kann doch nicht sein. Ich bin die steile Treppe im Pfarrhaus 2-mal rauf und runter gesprungen, weil ich gedacht habe, das vergeht wieder. Nach einer halben Stunde lag ich auf der Intensivstation. Ich konnte mir das nicht erklären, und als dieses abgeklungen war, der Herr Gnade gegeben hatte, und ich war wieder zu Hause, wisst ihr, ich habe immer gewartet. Kommt es jetzt wieder? Ich war nicht mehr frei. Auch wenn ich gedacht habe, Mensch, heute geht mir's echt gut, dann habe ich so immer heimlich gelauert. Kommt es jetzt wieder? Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, so kann es nicht weitergehen. Da bin ich völlig lahmgelegt. Ich bitte dich, nimm mir das weg. Gib mir, dass ich diese halbe Stunde, wie das damals war, vergesse. Und der Herr hat es geschenkt, ich habe es vergessen. Ich denke jetzt nicht mehr dran. Das ist eine dieser Ängste. Ich hätte es allein nicht geschafft. Ich muss ihm sagen. Die Ängste, die haben dieses Bestreben, das wird zur Macht, das umschattet alles dann. Wenn du deine Ängste nicht zu Jesus bringst, dann ertrinkst du drin. Das sind wie diese Wellen. Fürchtet euch nicht. Jesus ist der Angstlöser. Bis hin zu dieser letzten Angst. Wie Jesus kommt. Jetzt das Zweite, was hier geschieht, wenn Jesus will. Petrus hat genau gehört, was Jesus sagt. Ich bin's. Das ist eigentlich, wenn man das auf Hebräisch hört, ist das der Gottesname Jahwe, sagt er hier. Er sagt nicht nur ich bin's, Ibes, sondern hier steht Gott. Ich bin's. Ich bin der ich bin. Er stellt sich in dieser Situation als Gott selber vor. Da hakt Petrus ein. Wenn du Kyrios bist, wenn du der Herr bist, dann geschieht jetzt Göttliches. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jetzt geschieht Wesentliches bei Petrus. In dieser tief gefährdenden Situation nimmt er Jesus bei Wort. Er nimmt ihn ernst. Wenn das stimmt, ich bin Gott, dann ist er allmächtig und dann wird er jetzt in meinem Leben handeln. Das ist das Erste, wie wir hineinfinden in das Vertrauen und herausfinden aus den Ängsten. Herr, ich trau dir alles zu. Ich trau dir alles zu. Du kannst in der aussichtslosesten Situation weiter Weg geben. Ich trau dir's zu. Und ein zweites. Petrus begreift, das, was Jesus hier tut, ist keine Machtdemonstration, um die Jünger zu beeindrucken. Sondern das, was Jesus jetzt tut, auch das ist in diesem Ich bin enthalten. Ich bin für euch. Ich tu's für euch. Wenn du der Herr bist, dann will ich jetzt dich zu meinem Herrn haben. Wo Jesus da ist er für mich. Da eröffnet er mir Möglichkeiten. Da kann für mich völlig Neues geschehen. Das nimmt jetzt Petrus in Anspruch. Ist ein wagender Glaube. Es kann jetzt mitten in all dem, wo die Zwangsläufigkeiten festgelegt sind, der Wind hört nicht auf. Das Boot schaukelt genauso wild, es kann jeden Augenblick untergehen, aber ich trau dir zu, jetzt eröffnest du völlig neue Möglichkeiten. Solches Zutrauen fassen. Glauben. Wir nennen uns Glaubende. Was ist denn Glaube im Tiefsten? Glaube ist im Tiefsten bedingungsloses Vertrauen. Herr, ich traue dir. Ich traue dir alles zu. Glaube ich, so wie der Thomas einmal, unser Jüngster, gesagt hat, auf einem längeren Spaziergang, wo es ziemlich heiß war, kam er plötzlich her und hat gesagt, Papa, mach doch bitte die Sonne aus, ist so heiß. Das ist Glaube. Das hat er mir zugetraut. Mach doch bitte die Sonne aus, ist so heiß. Gott hat die Sonne stillstehen lassen, ganzen Tag. Eierlohn, er kann das. Das ist eben keine große Sache. Glaube ist bedingungsloses Zutrauen. Herr, du kannst das. Deshalb sagt der Petrus, du bist, jetzt befiehl mir, sag mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Zu dir zu kommen. Ich stelle mir das so vor, das hat ja nicht dann glatt gewesen, sondern es waren riesige Wellen. Und der Petrus steigt aus dem Boot. Der steigt aus dem Boot. Auf das Wort Jesu hin. Er antwortete und sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot. Er steigt aus dem Boot. Die Situation ist noch so wie vorher. Aber jetzt hat sich etwas völlig verändert. Wesentliches ist anders geworden. Jesus ist da. Und zu dem strebt er hin. Ich kann nur so sagen, jetzt übertragen. Steig aus deinem Boot. Steig raus. Das so wild schaukelt, wo du denkst, es hält nicht mehr lange. Steig aus deinem Boot und geh hin zu Jesus. Es gibt keine andere Möglichkeit, um dieses Vertrauen wirklich zu erproben. Lass deine vielen Sicherungen, die du hast, steig aus deinem Boot und sag, Herr, mir geht viel im Kopf rum. Was ich jetzt noch versuchen und machen könnte, wie die Situation zu ändern ist, ich lass jetzt alles und komm zu dir und sag dir, ich will nur auf dich vertrauen. Du kannst jetzt allein Wege öffnen. Alles andere lasse ich einmal weg. Das beginnt tatsächlich in meinen körperlichen Schwierigkeiten. Diese Frau, von der ja später dann berichtet wird, sie hat ihr Geld zu allen Ärzten getragen. Und jetzt steigt sie aus ihrem Boot und vertraut drauf, dieser Jesus kann's und packt ihn am Zipfel seines Gewandes. Ich werde manches Mal gefragt, das, was Sie da geschrieben haben, die Büchlein mit den Erzählungen aus Indien, ist das überhaupt wahr? Ist das wahr? Für einige dieser Geschichten kann ich mit persönlichem Augenschein bürgen. Für andere, das haben mir unsere Brüder und Schwestern erzählt, die Evangelisten und Pastoren, da komme ich in einem Dschungeldorf. Und am Schluss des Gottesdienstes, war ein sehr schöner Einweihungsgottesdienst, da kommen drei Männer und schleppen, ich muss fast sagen, sie schleppen eine Frau an. Ich sehe die noch heute vor mir. Das war eine ziemlich dürre Gestalt, völlig abgemagert. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, da sitzt der Tod auf der Stirn. Das sind noch einige Stunden. Sie konnte nicht mehr gehen. Die Männer haben sie direkt hergeschleppt und dann sagen sie ganz direkt, bete für sie, damit sie gesund wird. Da habe ich bei mir gedacht, ah, das kann ich jetzt nicht machen, ich gebe ihren Sterbesegen. Ich mache das auf Deutsch, die verstehen das ja nicht. Ich habe gedacht, das ist schon viel, wenn man so eine todkranke Frau, die kurz vor dem Letzten steht, wenn man ihr den Geleitsegen des Sterbenden zuspricht. Der Singh hat's verstanden, der stand neben mir, der hat mich ganz komisch angeschaut. Und dann hat er die Hand aufgelegt und auf Telugu über sie gebetet, das habe dann ich nicht verstanden. Wir sind weitergefahren. Am Abend desselben Tages waren erst 4 oder 5 Stunden vergangen. Da kam einer dieser Männer, hat einen Korb gehabt, da war Kokosnuss drin, einige Bananen und ein bisschen Reis und hat gesagt, ich bringe, es war seine Schwester, von meiner Schwester diese Dankesgabe, sie ist gesund. Sie ist gesund. Ich bin erst auf mein Zimmer gegangen und habe mich vor Jesus geschämt und habe gesagt, sicher, so bin ich. Wenn es hart auf hart kommt, dann folge ich meinem, was ich so denke und weich dir aus. Die zweite Frage, die mir immer wieder gestellt wird, warum geschieht denn so wenig bei uns? An solchen Zeichen der direkten Hilfe Jesu. Ich sag's mal ganz salopp, weil wenn Sie bei uns so eine Frau bringen würden, dann würden wir den Notarzt rufen. Und sie würde mit Blaulicht und Karacho auf die Intensivstation kommen. Wir würden gar nicht auf den Gedanken kommen, zu sagen, jetzt kann Jesus eingreifen. So einfach ist oft dieser Zusammenhang, so einfach ist er oft. Wenn wir in Krankheitsnöten sind, dann gibt's für uns die AOK und den Spezialisten. Und wenn alles austherapiert ist und alles vorbei ist und die Ärzte sagen, es tut uns leid, aber es ist absolut nichts mehr zu machen, dann fällt uns vielleicht Jakobus 5 ein. Ist jemand krank, so ruft er zu sich die Ältesten. Wir brauchen Jesus gar nicht. Ich möchte es mal so hart stehen lassen. Das ist ein großer Unterschied zwischen den indischen Christen und uns. Die indischen Christen sind nicht tiefgläubiger als wir, die haben nur keine AOK und keinen Professor und keine Spezialklinik. Die leben dort in ihren Dschungeldörfern und sterben am Blinddarm, weil niemand da ist, der ihnen hilft. Die müssen zu Jesus rufen und da zeigt er seine Macht. Ich rufe jetzt nicht dazu auf, die Krankenkasse zu kündigen, nicht mehr zum Arzt zu gehen, aber ich rufe dazu auf, dass wir in bestimmten Situationen unseres Lebens dieses kindliche Vertrauen einüben. Sagen, Herr, du kannst, ich trau dir alles zu. So wie der Petrus hier. Steig aus deinem Boot, aus diesen vielen Absicherungen. Menschenskinder, wenn ich die Diskussionen der letzten Monate und Wochen, da steht einem ja hier, man soll bereits mit 14 wohl anfangen, so seine Rente zu sichern. Da wird ungeheuer viel Energie hineingepumpt, meine Rente sicher zu machen. Hast du auch irgendwie eine Energie, deine Ewigkeit sicher zu machen? Mensch, ist doch das Erste. Ist doch das Erste. Steig aus deinem Boot, dass du denkst, wenn ich in Ruhestand komme, dann sind wir rundum abgesichert und dann kann ich mir wirklich meinen Lebensstandard leisten. Wie sagt Jesus? Gerade bei dem, der das so gemacht hat, der hat 10-mal Riester-Modelle entwickelt und vorgesorgt und alles und dann gesagt, nun, liebe Seele, jetzt ist's geschafft. Iss und trink. Jetzt kannst du genießen, weg mit der Ackerarbeit, vorbei. Jetzt kann ich leben, du nah. Auf das Läuft's im Tiefsten hinaus, wenn dich diese Frage heute Nacht noch einmal begleitet, hast du deine Ewigkeit gesichert? Nicht deine Rente, nicht das Richtige gegen deine Krankheit getan, sind alles wichtige Dinge. Hast du deine Ewigkeit gewiss? Steig aus deinem Boot. Es ist kein leichter Weg, den Petrus hier wählt. Als er den Wind sah, die großen Wellen, da wird er dem Gegenüber ausgesetzt. Dieses Vertrauen wird immer wieder geprüft. Die Leute sagen, Mensch, der spinnt doch, wenn er das so und so macht. Das ist doch blöd, wenn man alles auf Jesus setzt. Der macht sich doch lächerlich mit seinem religiösen Tick. Das ist doch unvernünftig. Wenn die Welt unvernünftig sagt, dann sind wir in der Regel in der richtigen Spur. Dann sind wir in der Regel in der richtigen Spur. Was jetzt dem Petrus geschieht mit seinem zupackenden Glauben. Und da wird deutlich, es liegt nicht an uns, nicht der Petrus ist der Glaubensheld. Ich bewundere das, möchte ich ganz direkt sagen. Ich bewundere das, dass der Petrus rausgegangen ist aus dem Boot. Dass der das gewagt hat. Ich hätte es nicht gewagt. Das hätte ich mir nicht getraut. Der Petrus hat sich's getraut. Der hat wirklich einen zupackenden Glauben. Aber jetzt, es liegt im Tiefsten nicht an ihm. Mit seinem ganzen zupackenden Glauben fängt er an unterzugehen, weil er jetzt auf all das sieht, was da um ihn herum ist. Er blickt von Jesus weg. Als er aber den starken Wind sah, was heißt denn das auf Jesus sehen? Auf Jesus sehen, das heißt zunächst einmal ganz kindlich sein Wort sehen. Wissen, was er uns zu sagen hat, was steht in der Bibel. Was spricht er uns an Verheißungen zu? Was macht er uns für Zusagen? Was sind seine Worte? Und da steht ganz direkt Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Die Geburtsstunde des Volkes Israel als Volk ist solch ein zupackender kindlicher Glaube. Oder wärt ihr alle hinter dem Mose her durchs Rote Meer gezogen. Links und rechts riesige Wasserwellen. Also wenn ich mich getraut hätte, ich wäre gesauert. Keine Sekunde viel da drin. Im Übrigen, das ist etwas, das wird mich heute noch ganz arg retzen. Das wollte ich gern mal tun. Nur deswegen wäre ich gern dabei gewesen. Ich hätte gern reingelangt. Ist das fest oder flüssig? Das werde ich mal den Heiland im Himmel fragen. Aber diese Geburtsstunde Israels mit einem zupackenden kindlichen Vertrauen, doch, da gehen wir durch. So steigt der Petrus aus. So nehme ich sein Wort, ja, das steht da und darauf vertraue ich. Auf Jesus sehen heißt, sein Wort ernst nehmen. Und das heißt zum Zweiten, wegsehen von mir. Wegsehen von mir. Nicht, dass ich dann sage, gell, ich habe einen großen Glauben. Was ich jetzt gemacht habe, bin nicht zum Doktor gegangen. Und schon hat's mich wieder. Sondern ganz kindlich, Herr, ich brauche dich jeden Schritt, den ich jetzt gehe. Ich brauche auch von dir Ermutigung. Zeichen dessen, wie du mich begleitest. Dass du mich innerlich ruhig machst. dass dein Geist mir Geborgenheit gibt. Wegsehen von mir. Nicht der Petrus ist der große Glaubensheld. Das wird jetzt deutlich. Er hat einen großen Glauben, aber nicht sein großer Glaube rettet ihn, sondern Jesus. Schon so drittes, weil Jesus rettet, jetzt geschieht das größte Wunder. Nicht der Wasserläufer Petrus, sondern einer, der Hilfe in größter Not erfährt. Es geht nicht um ein Schaulaufen auf dem Wasser, sondern von ewiger Rettung. Was hilft es einem Menschen, wenn er zeitliche Hilfe erfährt und die ewige nicht greift? Was hilft's? Das ist das volle Evangelium. Die Wunder Gottes, die Eingriffe Jesu in unser persönliches Leben, in so manche äußere und innere Not, die sind wichtig und hilfreich und richtig und stärken. Aber das Tiefste ist, dass wir seine Hand nehmen und uns in die Ewigkeit ziehen lassen. Für die 70, 80 Jahre, so sagt ja die Bibel, die unser Leben wert, sind Wunder sehr hilfreich. Aber für die Ewigkeit braucht es die Rettungstat. Da braucht es die Rettungstat. Er ist ein Herr, der vom Tode errettet, vom Ewigen. Ist ja völlig unverständlich zunächst, dass Jesus den Petrus anspricht und sagt, du Kleingläubiger. Leute, wenn einer einen großen Glauben hat, dann ist doch der Petrus. Er steigt aus dem Boot, der läuft auf dem Wasser. Ich weiß von keinem anderen Menschen in der Geschichte dieser Welt, wo das so erzählt wird, er sei auf dem Wasser gelaufen. Nur von Jesus und von Petrus. Oder kennt ihr einen? Gewaltig, was da geschieht. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern dass sich jetzt einer greifen lässt. Er ist ein Kleingläubiger. Er traut Jesus viel, aber nicht alles zu. Die Jünger kommen einmal und sagen, Herr, gib uns mehr Glauben, stärke uns den Glauben. Und Jesus sagt, Leute, nicht die Menge macht's. Das ist ein falscher Weg, wenn wir ständig denken, ich brauche mehr. Ich muss mehr glauben, so wie zu dieser Frau. Ich halte das für eine gottlästerliche Aussage. Zu dieser frommen Frau jemand gesagt hat, hättest du mehr gebetet, wäre dein Mann nicht gestorben. Dieses blöde Mehr, das soll ja nur mir gelten. Ich hätte dann mehr. Jesus sagt auf diese Bitte hin, Leute, so geht's nicht, sondern euer Glaube soll echt sein. Wenn ihr Glaube hättet wie ein Senfkorn. Wenn euer Glaube in durch und durch echt ist, meine Bitte ist nie, Herr, ich möchte mehr glauben, ich möchte mehr beten können, ich möchte mehr Heiligen Geist, sondern meine Bitte heißt, Herr, mach mich echter. Brenn das weg, was da alles noch an mir sitzt. Und wo sich plötzlich der Fromme erhebt und sagt, Mensch, so auf einem Glaubensniveau bin ich jetzt. Es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität, um diese Echtheit, dass ich Jesus alles zutraue, dass ich alles auf dieses eine setze. Warum hast du gezweifelt? Wörtlich steht hier, warum bist du weggetreten von mir? Du hast noch anderes in der Hinterhand. Du sagst, ja, ich vertraue diesem Jesus, aber ich habe auch noch andere Absicherungen. Das ist das volle Evangelium. Sogleich ergriff er ihn. Das ist das Tiefste. Glauben heißt, von meiner Seite aus, wenn ich's für mich sagen soll als Christ, ich traue Jesus alles zu. Und von Jesus Seite heißt das, er tut's auch, er greift. Sogleich ergriff er ihn. Du bist ausgestiegen aus dem Boot. Du glaubst an Jesus. Das ist gewaltig. Das tun heute wenig Menschen. Du brauchst kein Hufeisen. Gott sei Lob und Dank. Du schaust nicht nach dem Horoskop. Klasse. Du lebst in dieser neuen Linie. Aber dann mach das auch. Bitte ihn immer wieder. Wie heißt es in dem Lied? Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Sogleich ergriff er ihn. Das gilt für die Krankheitsstrecken unseres Lebens. Das gilt für die Notstrecken unseres Lebens. Das gilt bis hinein in die Todesstrecke unseres Lebens. Sogleich ergriff er ihn und zog ihn heraus. Wir wollen beten. Dich beten wir an, Herr Jesus. Wir sehen nicht auf unseren Glauben, was ist da schon zu bringen. Wir danken dir, dass wir glauben können. Das hast du ja gewirkt. Bewahr uns davor, dass wir uns zu großen religiösen Leuten aufbauen, die so viel glauben, so viel beten und alles so viel tun. Mach uns zu Kindern, die ganz kindlich deine Hand greifen und sagen, Herr, ich trau dir's zu. Und du tust's ja auch. Du weißt, in welchen Strecken wir sind. Du weißt, wo in unserem Leben die Wellen hochgehen. Gib jedem von uns den Mut zu sagen, Herr, ich komm zu dir. Du bist's. In dir ist meine Hilfe. Amen.